Hallöchen, meine Lieben. Erstmal frohe Weihnachten wünsche ich euch. Heute, wo die Folge rauskommt, ist Heiligabend, der 24.12. Und ja, schöne, besinnliche Feiertage mit Freunden und Familie wünsche ich euch. Und ja, dass ihr eine ganz entspannte und schöne Zeit habt. Und ich freue mich, dass ihr reinhört. Und ich spreche heute nochmal so ein bisschen aus meinem Leben, was gerade sehr herausfordernd für mich ist, gerade in Bezug auf zwei Kinder und auch genau rund um Weihnachten, was wir so vorhaben. Und dann kommt im zweiten Teil, wo der Versicherungsteil ist, alles rund um die Zahnzusatzversicherung, die wirklich sehr, sehr, sehr konstant gefragt ist bei mir. Also es ist wirklich eine sehr konstante Versicherung, die immer mal wieder gewünscht ist, umzusetzen. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mal rein. Genau, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, auch so mit Geschenken organisieren. Ich mache immer so viele Tütchen fertig, dass ich immer versuche, irgendwas zu machen aus Einmachgläsern zum Beispiel. Ich nenne sie immer meine DIY-Tütchen. Ich sammle zum Beispiel immer meine Einmachgläser und schaue dann immer bei Pinterest oder im Internet grundsätzlich, was man so damit machen kann. Und dieses Jahr habe ich so zum Beispiel eine selbstgemachte Backmischung gemacht und so Magic Chocolate, sage ich mal, und dann habe ich das in die Einmachgläser so geschüttet mit so unterschiedlichen Schichten, dass das von außen her halt wirklich schön aussah und dann noch so ein Zettelchen dran und habe das genau einfach mit noch Plätzchen in so Tütchen reingemacht und manchmal noch selbstgemachte Marmelade dazu. Bei uns nämlich total cool, ich weiß nicht, ob es bei euch auch in der Region gibt. Es gibt halt immer so Menschen, die irgendwie so einen Bezug zu Supermärkten haben und manchmal wird es manchmal sehr häufig werden ja Lebensmittel weggeschmissen, obwohl die ja noch gut sind, aber schon halt fast abgelaufen sind. Und da gibt es dann Menschen bei uns in der Umgebung, die retten die dann aus den Supermärkten und stellen die halt eben kostenfrei bei uns immer an so Hotspots. Und dann schreibt man immer in so WhatsApp-Gruppen, hey, es gibt wieder was zu retten. Und dann können die Leute sich das kostenfrei holen. Also es ist übelst krank eigentlich, voll Hammer. Und dann zum Beispiel waren da so Trauben, ganz viele Trauben. Da habe ich mir ein, zwei Packungen geschnappt und daraus solche Traubenmarmelade gemacht. Die habe ich dann auch noch so teilweise in die Tütchen gemacht. Und ja, so habe ich jetzt hier wirklich um die 40 Tütchen gemacht, weil ich auch so viele, ja, Einmachgläser hatte. Und genau, das war halt so die Vorweihnachtszeit. Was heißt, dadurch, war dadurch stressig, ja? Aber ja, das muss irgendwann gemacht werden. Das mache ich auch super gerne und ich bin da dann auch gut organisiert. Aber das war dann letztendlich, habe ich jetzt doch gemerkt, zum Schluss alles relativ viel. Und wenn ich jetzt so sehe, was die Pläne angeht für Weihnachten, wird es irgendwie gefühlt auch, ja, sehr stressig. Und Stichwort besinnliche Feiertage. Also eigentlich ist es immer nur Stress. Also wir sind wirklich vom 23. bis zum 28. so durchgeplant, dass man jetzt schon irgendwie keinen Bock drauf hat. Nee, ist sehr schön, aber trotzdem ist es von Termin zu Termin. Und ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich war früher mit meinen Eltern, so ab dem ich boah, 4, 5, 6 war, sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube schon so ab 5, 6 waren wir wirklich jedes Jahr über Weihnachten weg. Also ich aus meiner Kindheit, klar kenne das auch noch, als ich an das Christkind gedacht habe, da waren wir auch immer in der Kirche, dann kamen wir nach Hause, dann war da Weihnachtsbaum und die Geschenke waren auf einmal da, weil das Christkind dann gekommen ist, während wir in der Kirche waren und so weiter und so fort. Aber irgendwann hatten meine Eltern selber keinen Bock mehr auf das Kalte und ab dem Moment waren wir jedes Jahr über Weihnachten und Neujahr im Urlaub und immer irgendwo, wo wirklich 30 Grad und Sonne war. Und das ist so mein Weihnachten, das ist mein Winter. Und ja, das haben wir jetzt dieses Jahr nicht. Wir versuchen manchmal auch dann über Weihnachten, Neujahr wegzufliegen, aber meinem Mann ist Weihnachten doch auch wichtiger als mir. Und deswegen wünscht er sich dann auch schon immer die Festtage mit der Familie zu verbringen, was ich natürlich akzeptiere und auch schön finde. Und deswegen versuchen wir da immer irgendwie einen Kompromiss zu finden, hauptsächlich hier zu sein, aber auch mal irgendwie vielleicht nach Weihnachten dann in warme Länder zu fliegen. Ja, aber wenn es nach mir geht, könnte ich jetzt auch wieder wegfliegen, weil meine Eltern jetzt auch wieder gestern geflogen sind und dann kriege ich immer so Fernweh und denke mir, mein Gott, die haben es so gut und die machen es so richtig. Und wir begeben uns in diesen Stress, in diesen Festtagsstress. Nicht falsch verstehen, ich freue mich auch drauf, aber trotzdem hat das meiner, ja, nicht so richtig mit Ruhe zu tun. Ich habe mir so vorgenommen, ich glaube, das habe ich auch in der Podcast-Folge erzählt, ich habe mir so vorgenommen, so das Jahresende jetzt gerade im Dezember so mega ruhig angehen zu lassen. Aber es war wirklich einfach nur ein To-Do jagt das nächste und ich habe mich so verrückt gemacht. Und dann denke ich mir so, ja, jetzt, nächste Woche ist Weihnachten, ja, jetzt wird's ruhiger. Und dann sieht man so, nee, wir sind eigentlich an einem Tag zweimal irgendwo anders und vielleicht wird die Woche darauf ein bisschen entspannter. Ja, ich meine, das ist einem ja auch immer selbst geschuldet. Man selbst hat es ja in der Hand, ne? Nur dann will man noch die Familie, dann kommt noch die Cousine, weil die weiter weg wohnt und mal hier hinkommt. Und na, dann will man ja nicht sagen, nö, ich habe keinen Bock. Naja, also so viel zu unserem Weihnachtsdilemma, nenne ich es jetzt mal. Wie gesagt, ich freue mich, aber ja. Jeden Tag was vor. Ich glaube, ich erspare euch jetzt, was genau bei wem wir irgendwo sind. Ich glaube, es interessiert euch nicht, aber wir haben viel vor und ich freue mich mal auf eure Rückmeldungen, ob ihr so voll durchgeplant seid oder ihr aus den letzten Jahren gelernt habt oder vielleicht mag man das ja auch total, so viel verplant zu sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall trotz alledem, egal was ihr vorhabt, schöne und besinnliche Tage und ganz, ganz tolle Geschenke. Und was ich auch mit ein paar Freunden seit ein paar Jahren mache, ist immer um die Weihnachtszeit ins Casino zu gehen. Und das war am Freitag jetzt, letzte Woche soweit. Und alle sind immer so Team Roulette und ich bin immer Team Blackjack. Und letztes Jahr hatte ich voll den Run beim Blackjack. Da kann man ja auch, wenn man nicht mitspielt, auf einen setzen, auf die Spieler setzen, die spielen quasi, auch wenn man dann quasi nicht mit am Tisch sitzt. Und da haben meine Freunde dann immer bei Roulette verloren und dann kamen die zu mir am Blackjack-Tisch, haben auf mich gesetzt und haben da quasi ihr Geld wieder reingeholt und sind dann wieder zu Roulette gegangen. Und dieses Jahr war es leider überhaupt nicht so. Denn ja, es hat diesmal nicht so Spaß gemacht. Letztes Jahr war ich, glaube ich, auch 100 € im Plus und jetzt war ich minus, bin ich mit minus 40 € rausgegangen. Was natürlich alles noch voll human ist. Aber irgendwie hatte ich diesmal kein Spielglück. Der Dealer war immer total gut und hat echt immer einen Blackjack nach dem anderen rausgehauen. Und meine Karten waren irgendwie auch nicht so ganz von Glück geprägt. Naja, so viel zu unserer Vorweihnachtszeit. Und ja, mit den Geschenken bin ich zum Beispiel übelst früh dran gewesen. Seid ihr dann eher so letzter Drücker oder schön alles rechtzeitig geplant? Das würde mich auch mal interessieren. Sagt mir da mal Bescheid. Und eine Sache noch. Es kam mir jetzt auch noch mal in der Zwischenzeit. Ich habe schon so ein bisschen in der letzten Podcast-Folge darüber geredet, aber ich, zum Beispiel, ich habe ja jetzt ein Neugeborenes und die hat natürlich ganz viel Spielzeug noch von ihrer Schwester oder Klamotten auch von ihrer Schwester. Und bei meiner ersten, bei Baby E, nenne ich ja jetzt hier, fallen mir dann schon neue Spielzeuge ein, wenn man fragt, hey, was wünscht sie sich? Na? Weil da einfach immer was Neues zukommt zu den Entwicklungsstufen. Nur dann fragen mich auch total viele, was die kaufen können für das Neugeborene. Und da bin ich so lost. Und wie gesagt, ich hatte ja bei der letzten Podcast-Folge schon gesagt, dass es man einfach Geld schenken soll. Ne, auch wenn das so blöd ist, ne, sich nur Geld zu schenken, vor allem für Neugeborenes. Aber das kann man ja dann super gut anlegen in ETFs und das wirklich langfristig besser anlegen. Dann werden aus den 20 € viel mehr Geld, als dann einfach irgendwie irgendein Spielzeug zu kaufen, was man vielleicht schon zwei, dreimal hat. Genau, das nochmal als kleiner Reminder. Weihnachten ist jetzt schon mehr oder weniger vorbei, aber es kommen ja auch noch Weihnachten nochmal nächstes Jahr und auch Geburtstage. Deswegen das einfach nochmal als kleiner Hinweis. Dann möchte ich auch wirklich einfach ehrlich zu euch sein, dass mich momentan mein erstes Kind so challenged. Also sage ich mal jetzt Baby M, meine zweite Tochter, die wird jetzt 2 Monate alt, ist wirklich super entspannt, schläft auch immer noch viel und fordert noch nicht so meine Aufmerksamkeit, sodass ich immer noch sehr viel Zeit auch für meine erste Tochter habe. Die ist jetzt 23 Monate, also sie wird Anfang Januar dann 2 Jahre. Und wow, boah, die testet gerade alles, was geht, ne? Und das laugt einen so aus. Gerade, was ich gerade beschrieben habe mit der Vorweihnachtszeit und alles organisieren und planen. Und wow, boah, die testet so ihre Grenzen aus. Man ist so im Zwiespalt als Mutter und es kommt einem dann auch so undankbar vor, Mutter zu sein, auch wenn die das natürlich nicht extra irgendwie machen. Also ja, aber das gehört einfach zu der Entwicklung dazu, das weiß ich auch und ist auch alles voll normal und jeder Mutter geht so, das weiß ich. Aber man kommt sich dann so undankbar vor, weil dann ist es manchmal, dann ist man mit dem Kind zu Hause. Man kann es ihr gar nicht recht machen. Bei uns ist das halt eben das Problem, dass sie noch nicht sprechen kann, ja, und immer auf Dinge zeigt und ich das dann manchmal nicht rechtzeitig errate, weil ich einfach nicht weiß, was sie von mir möchte. Und dann kriegt sie einen Wutanfall, weil ich es nicht errate und dann so Sachen auch, ne? Also dann denkt man sich so, das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Man gibt sein Bestes in allen Belangen. Man unternimmt was, man will, ich will ja das, ich will dir das geben, was du willst, aber ich weiß nicht, was du willst. Versuch mit mir zu sprechen. Mein Gott. Und dann ist das einfach so, undankbar kommt einem das so vor, weil die bei nur ja, oder das sagt man ja, häufig bei, klar, bei den Personen am meisten die Grenzen austestet oder diese quengeligen Phasen haben, wo die sich auch wohl und sicher fühlen und mit denen die die meiste Zeit verbringen. Also sind das ja meistens die Mütter. Und dann denke ich mir so, boah, jetzt fällt mir hier die Decke auf den Kopf, ich kann es ihr nicht recht machen, die motzt eh die ganze Zeit nur rum, egal was ich irgendwie mache oder tue oder sage. Dann fahren wir zu meinen Eltern und da ist die liebste Person und der größte Sonnenschein. Und ich komme nämlich so rein, weil meine Eltern sagen, boah, die ist so scheiße drauf, ich brauche jetzt hier mal Ablenkung. Und dann auf einmal ist die so genau das Gegenteil wie zu Hause. Und die so, die alle so, echt? Ja, ne, hä? Doch voll gut drauf. Und ich denke mir so, ja, toll. Sind wir wieder zu Hause, teste die schon wieder, ne? Und ja, das ist dann schon, wenn das so von morgens bis abends dann manchmal geht oder immer in den gleichen Situationen, wo man ja auf der einen Seite auch so pädagogisch wertvoll handeln möchte, aber manchmal halt eben dann auch einfach keinen Nerven mehr irgendwie dazu hat und einfach auch ratlos und überfordert ist, weil man sich so denkt, ey, ich gebe dir doch, was du möchtest, aber du musst auch lernen, dass du das nicht immer sofort bekommst oder auch manches geht halt einfach nicht. Dann kommt die runter. Wir gehen das erste Mal runter quasi, also nach dem Aufstehen. Und man will die Fernseh gucken. Natürlich nicht. Ja, wir frühstücken jetzt erstmal. Dann zeigt die auf den Fernseher. Ich so, nein. Also manchmal gibt es ja auch Regeln, ne? Und dann schreit die, als gäbe es kein Morgen mehr. Als gäbe es kein Morgen mehr. Und dann zieht die das durch, ne? Und dann denkt man sich so, gebe ich jetzt nach, weil ich kann nicht mehr. Boah, das ist wirklich. Hör auf zu heulen. Versteh doch, dass wir jetzt erstmal essen und danach von mir aus kannst du eine Folge gucken. Aber so, und dann ist das immer dieses Abwägen. Gibt man denen jetzt den Willen, weil die schreien ja nicht nur einfach nur ein bisschen, sondern die schreien ja aus dem ganzen Leib, ne? Also so, das ist so. Es ist immer dieser Zwiespalt einfach. Und der hat mich fertig gemacht die letzte Woche, weil die Baby E das extremst ausgekostet hat. Und dann ist man manchmal schwach geworden und hat denen auch den Willen gegeben, weil man einfach Ruhe brauchte. Aber dann hat einen direkt das schlechte Gewissen gekickt, von wegen, oh Gott, scheiße. Jetzt hat die verstanden, das hat voll geklappt. Jetzt weiß sie, sie muss nur lange genug schreien und dann kriegt sie ihren Willen. Dann hat man wieder extreme Angst, dass das Kind einem auf der Nase rumtanzt. Und das ist so gefühlt, jeden Tag ist man halt eben vor diesen Herausforderungen. So gibt man jetzt nach oder bleibt man konsequent? Und ich kann konsequent bleiben, aber auch irgendwo nicht immer. Und oh, es macht mich fertig. Es macht mich fertig. Und wenn jetzt meine zweite Tochter auch jetzt gerade zu dem Zeitpunkt auch, wieso, irgendwie Aufmerksamkeit von mir fordern würde, also tut sie ja, aber nochmal mehr oder wäre ein Schreibaby oder hätte Bauchschmerzen oder weint halt, ja, dann wüsste ich wirklich nicht, was ich machen würde, ne? Wirklich, weil das ist, also weil man hat man ja dann auch immer noch die Selbstständigkeit, man hat dann immer noch einen Haushalt, man hat ja noch so viele andere Sachen und das ist ein guter Stichpunkt, um zu diesem Thema Mental Load zu kommen. Das ist der Wahnsinn, ja. Ich war so ausgelaugt jetzt am Wochenende, wo ich mir echt dachte, boah, ich kann kann nicht mehr, ne? Dann ist es halt, wie gesagt, noch die ganzen Geschenke. Dann braucht das Kind auch irgendwie neue Socken. Dann merkst du, die Größe ist langsam zu klein. Dann braucht man auch noch da neue Klamotten. Also es sind ja so viele Sachen, an die man denken muss. Und die letzte Folge habe ich ja auch so darüber gesprochen, dass man sich manchmal mehr Unterstützung vom Partner wünscht. Und ich habe einfach das Gefühl, dass es wirklich gerade dieses Thema Mental Load so viel bei Frauen hängen bleibt. Die kümmern sich so gefühlt um die Details und Männer sind so einfach gestrickt. Und wie gesagt, alles gut, ne? Mein Mann unterstützt mich da auch sehr grundsätzlich auch. Aber an was man alles denken muss, diese kleinen auch Entscheidungen, Abwägungen, die darf man wirklich nicht unterschätzen. Also das habe ich grundsätzlich am Muttersein enorm unterschätzt. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das so krass ist. Also klar, man hört immer die Floskel, ne, ist anstrengend, das ist viel Verantwortung und, aber also so dieses Ausmaß hätte ich nicht gedacht. Also wirklich gerade diese Phase, wo Baby E wirklich alles alleine machen möchte und diese Grenzen austesten und nur eine Sache funktioniert nicht so, wie sie sich das vorstellt und dann ist Land unter und dann heult sie und dann schreit die und dann muss man das auch erstmal hinbekommen und es dauert dann auch wieder die Zeit, um die wieder ruhiger zu bekommen. Also diese Frustrationstoleranz und diese Stressresilienz, ja klar, ne, die haben manche Erwachsene nicht drauf. Das wird einem dann erstmal bewusst, was das für ein Lernprozess ist, bis man auch erwachsen ist, was da bisher alles passiert ist. Und das bei den eigenen Kindern so mitzubekommen, da fragt man sich manchmal, wie haben das meine Eltern gemacht? Die Armen. Jetzt versteht man das überhaupt erstmal. Oh Mann, ja. Also, wie gesagt, er fordert mich gerade mein erstes Kind anstatt das zweite. Es wird sie wahrscheinlich dann auch nochmal wechseln oder beide gleichzeitig. Keine Ahnung. Es ist jetzt auch irgendwo nochmal ein bisschen besser geworden nach einer Woche. Also es war jetzt eine Woche wirklich enorm. Und dann merkt man auch wieder, dass jetzt zum Beispiel viel mehr Wörter dazugekommen sind. Also jetzt gerade spricht sie wieder ein paar Wörter mehr am Tag, wo man sich so denkt, ja, vielleicht war das auch echt überfordernd für sie die letzte Woche. Und dann versucht man sich auch wieder hier ins Kind hinein zu versetzen und denkt so, oh Mann. Und dann kriegt man schon wieder ein schlechtes Gewissen und das nervt mich auch so, weißt du. Dann kriegt man, obwohl man so überfordert ist und auch so genervt von der Situation, kriegt man so schnell wieder ein schlechtes Gewissen, weil man sich so denkt, oh nein, ich müsste doch viel mehr Verständnis für mein Kind haben. Guck mal, wie schwer es auch für sie wahrscheinlich ist. Sie will sprechen, kann aber noch nicht und sie kann sich noch nicht äußern. Das ist Überforderung der Gefühle und ist ja auch alles eine große Veränderung jetzt mit einem neuen Geschwisterchen und. Ja, ich weiß. Aber allem so gerecht zu werden, das ist so schwierig, weil es ist ja alles. Es ist ja irgendwie ihr gerecht werden, mir gerecht werden, dann gleichzeitiges Verständnis, aber auch, dass sie lernt, dass es Grenzen gibt und dass sie auch lernt, dass sie jetzt halt eben auch manchmal Geduld braucht, weil sie eine Schwester hat. Also es ist ja irgendwie so schwer, da alles richtig zu machen. Ja, Erkenntnis, keine Ahnung. Erkenntnis ist dann jetzt eher Vertrau auf deine Intuition. Aber ja, ist manchmal auch leichter gesagt als getan. Ja, ich will mir da jetzt ein bisschen den Druck rausnehmen, alles so perfekt und richtig zu machen. Trotzdem möchte ich ja alles richtig machen. Deswegen versuche ich da irgendwie noch meinen Weg zu finden. Man lebt auch nur das erste Mal, ne? Und gibt sein Bestes, aber ich bin mir auch sicher, dass ich nicht die Einzige bin, die so fühlt und denkt und gerade in der Herausforderung ist. Und das tut mir auch gut, wenn ich mit anderen Müttern spreche. Es sind dann manchmal zwar andere Themen, bei anderen ist zum Beispiel das Anziehen und die Zähne putzen. Bei mir ist dann eher, keine Ahnung, was anderes. Und ja, das tut dann einfach gut, wenn man einfach weiß, man ist nicht alleine irgendwie damit. Und es gibt Tage, die sind besser, schlechter. Wie gesagt, da kann man mir Tumor nehmen oder man kriegt einen Nervenzusammenbruch. Also da habe ich mir gedacht, wow, das Ganze mache ich jetzt nochmal durch. Und ein drittes Kind, weiß ich nicht. Wenn alle in diese Phase kommen, was sie ja wahrscheinlich werden, aber jedem Kind wahrscheinlich auch anders ausgeprägt. Aber ja, also an alle Mütter, die auch gerade in der Situation sind, I feel you. Und ich sage dir, Kindergeschrei ist die krasseste Foltermethode. Also ich muss sagen, nichts triggert mich mehr als wirklich dann das Geschrei, mehr wahrscheinlich vom eigenen Kind, ne, meine ich jetzt, als das, wenn man selber merkt, das Kind weiß gerade selber nicht, was es will, dieses unzufriedene Nörgeln, Quengeln, Schreien, ich kann damit nicht umgehen, das ist so schrecklich für mich, mein Nervenkostüm wird dann direkt so hauchdünn. Dann fängt manchmal auch das zweite Kind an zu schreien und dann denkt man sich so, Halleluja, jetzt bin ich im Irrenhaus angekommen. Naja, man gibt sein Bestes und ich habe die beiden natürlich sehr lieb, das muss ich natürlich jetzt nicht sagen, aber hier gibt es halt wirklich auch einfach mal Real Talk über meine Gefühle und Gedanken. Und auch wenn es unterm Strich natürlich alles auch gut läuft, gibt es diese Wochen, Tage, wo man sich einfach nur denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Was hat man sich da getan? Kinder bekommen, haben sie ja gesagt. So. Dann kommen wir jetzt zur guten alten Zahnzusatzversicherung. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, eine sehr gefragte Versicherung und zwar zu Recht. Also, ich komme erstmal dazu, was da eigentlich genau versichert ist. Also, in einer Zahnzusatzversicherung ist einmal der Zahnersatz. Ne, so Kronen, Brücken, Implantate. Das ist meistens so der Basic-Aufbau einer Zahnversicherung. Und dann kann man meistens noch was dazu buchen, sage ich mal. Und zwar ist dann die professionelle Zahnreinigung, Füllungen und Inlays, Parodontosebehandlungen, Prophylaxe und auch manchmal Bleaching mitversichert. Also wirklich alles rund um die Zähne. Und bei dem Zahnersatz ist es meistens so, dass es immer so prozentuale Erstattungen gibt. Wie zum Beispiel bei hochwertigem Zahnersatz. Das bedeutet immer, wenn die gesetzliche Krankenversicherung nicht zahlt, ja, wenn wirklich der Zahnarzt sagt, hey, es muss jetzt irgendwas, eine gewisse Brücke, sage ich jetzt einfach mal. Ich kenne mich da jetzt zu schlecht mit aus, was da alles so rein kann, aber eine gewisse Brücke, die da in den Zahn muss, da zahlt die gesetzliche Krankenversicherung kein bisschen Geld dazu. Also auf diese Kosten würdest du komplett sitzen bleiben. Das zahlt dann die Zahnzusatzversicherung entweder zu 80, 90 oder 100%. Genau, da müsst ihr immer drauf achten, wenn da so prozentuale Sachen sind. Das gilt aber nur für den Zahnersatz, wo die gesetzliche Krankenversicherung gar keinen Cent dazu tut. Und wenn man jetzt zum Beispiel Zahnersatz irgendeine Brücke da rein tut, wo auch die gesetzliche Krankenversicherung sagt, hey, da geben wir die Hälfte mit dazu, dann zahlt die Versicherung die komplette andere Hälfte. Also da habt ihr dann kein Geld, worauf ihr sitzen bleibt. Weil grundsätzlich ist es ja so, dass man eine Zahnzusatzversicherung braucht, weil die gesetzliche Krankenversicherung nie alles zahlt. Ja, du gehst zum Zahnarzt, der Zahnarzt sagt, es muss XY gemacht werden und er schreibt einen Heil- und Kostenplan, was das beinhaltet und was das kostet. Dann schickt man das an die gesetzliche Krankenversicherung und die gesetzliche Krankenversicherung sagt, okay, wir geben 30, 40, 50 oder 60% dazu. Also hat man immer auch einen, ja, einen Anteil, den man selber zahlen muss. Und dafür braucht man dann eine Zahnzusatzversicherung. Und dann kommt es halt eben drauf an, was ist das? Ist das normaler Zahnersatz, den auch die gesetzliche Krankenversicherung bezuschusst? Dann zahlt die Versicherung 100%. Oder ist es eben dieser hochwertige Zahnersatz, wo die gesetzliche Krankenversicherung sagt, nee, da zahlen wir keinen Cent dazu. Und nur bei dem ist es dann so, dass man gegebenenfalls auf 10 oder 20% sitzen bleibt. Kommt halt eben drauf an, was für eine Zahnzusatzversicherung du abgeschlossen hast oder abschließt. Na, bei den alten Tarifen sieht man oft 50%. Das ist dann halt eben, dass man dann von diesem hochwertigen Zahnersatz nur 50% erstattet bekommt. Meistens aber bei den neuen Tarifen ist es 80 oder 90. Oder man geht komplett auf Nummer sicher und macht wirklich 100%. Ja. Dann gibt es meistens Begrenzungen bei der professionellen Zahnreinigung. Ja, also da gibt es halt eben Versicherer, die sagen, wir zahlen nur 200 Euro im Jahr für Zahnreinigungen. Das heißt, wenn man eine Rechnung einreicht, ne, so von 240, dann werden 200 Euro bezahlt. Ne. Es gibt aber auch zum Beispiel dann Fälle, die sagen unbegrenzt oder auch, zum Beispiel 80%, aber nur maximal 200 € im Jahr. Also es gibt da immer pro Versicherer immer unterschiedliche Erstattungen und auch Leistungen. Na, ich sage euch jetzt einfach nur mal, was es halt eben dann so gibt. Na? Und es gab auch Fragen, zum Beispiel gibt es eine Obergrenze im Jahr, was grundsätzlich bezahlt wird. Also oft halt eben bei diesen prophylaktischen Sachen, wie zum Beispiel Zahnreinigung, Bleaching und so weiter, ja, ne, wie ich gerade gesagt habe. Aber bei dem Zahnersatz gibt es grundsätzlich keine Obergrenze, außer in den ersten 4 Jahren. Das ist aber auch immer unterschiedlich, je nach Versicherer. Zum Beispiel, man macht komplett eine neue Zahnzusatzversicherung. Und dann ist die Leistung in den ersten Jahren gedeckelt, weil es dafür keine Wartezeit gibt. Also früher hat man ja gesagt, du machst jetzt eine Zahnzusatzversicherung und in den ersten 3 oder manchmal auch 6 Monaten hast du keinen Schutz. Da greift die Versicherung nicht. Du musst erstmal warten, bis diese 3 bis 6 Monate vorbei sind und dann kannst du Rechnungen einreichen. So, das gibt es so nicht mehr, sondern die haben das halt eben so gemacht. Du nimmst einen Antrag auf und musst natürlich bestätigen, dass es natürlich gerade keine laufenden Behandlungen sind, ne, weil sonst kriegst du natürlich keine Zahnzusatzversicherung. Also du musst natürlich Gesundheitsfragen beantworten. Meistens, ob dir Zähne fehlen und die ersetzt werden müssen, das ist wichtig für die Versicherer zu wissen. Und ob jetzt schon irgendwas angeraten wurde oder eine Behandlung natürlich gerade am Laufen ist. Aber wenn jetzt der Zahnarzt bei der Vorsorgeuntersuchung gesagt hat, das und das muss auf jeden Fall gemacht werden, dann steht das ja schon in der Akte. Und dann ist es schon zu spät, eine Versicherung abzuschließen. Also bevor der Zahnarzt irgendwas entdeckt und in die Krankenakte reinschreiben kann, davor müsst ihr eine Zahnzusatzversicherung machen. Wenn irgendwas angeraten ist, dann könnt ihr keine Zahnzusatzversicherung machen. Und wenn euch irgendwas anderes sagt, ein anderer Berater, dann stimmt das nicht. Auch wenn ihr bei den Gesundheitsfragen einfach auf Nein macht. Die Versicherung, die wird beim Zahnarzt die Krankenakte einfordern, wenn die Rechnung auf dem Tisch liegt. Und dann wird der Versicherer sehen, okay, das war schon vor Versicherungsbeginn angeraten und dann zahlt die einfach nicht. Ihr kommt da nicht drum herum. Ja, also nochmal zurück. Wenn ihr eine Zahnzusatzversicherung abschließt, müsst ihr Gesundheitsfragen beantworten, ob Zähne fehlen, ob irgendwas angeraten ist oder ob eine Behandlung besteht. Wenn ihr das alles mit Nein beantworten könnt, ist eine Versicherung möglich. So. Und dann sagt der Versicherer, im ersten Jahr könnt ihr maximal 1.000 € ausgezahlt bekommen aus der Versicherung. Im zweiten Jahr zusammen mit dem ersten Jahr 2.500. Das sind jetzt realistische Beispiele, variiert aber auch von Versicherer zu Versicherer. Also quasi im ersten Jahr 1.000, in den ersten beiden 2.500, in den ersten drei dann 3.500, 4.000 und ab dem vierten oder fünften Jahr ist es dann unbegrenzt. Also diese Staffelung gibt es nur, damit die Versicherer sich eben absichern, dass dann nicht nachher irgendwas doch irgendwie schon vor, also was man schon vermutet hat, dann noch schnell eine Versicherung abschließt und dann muss die halt direkt im ersten Jahr 6.000 € blechen und danach wird die Versicherung wieder gekündigt. Weil es kann ja sein, dass man schon selber das Gefühl hat, oh Gott, ne, mir fallen schon die Zähne aus, da wird auf jeden Fall was kommen, steht aber noch in keiner Krankenakte. Davor wollen die sich schützen. Genau, ne, dass die dann nicht direkt so eine Riesenrechnung halt bezahlen müssen. Ja, das sollte man auf jeden Fall wissen, ne? Das war nämlich letztens bei einem Kunden auch so der Fall. Der wusste nämlich, es wird schon richtig was kommen, weil auch erblich bedingt wusste er das einfach schon wegen den Zähnen auch seiner Eltern, dass da was auf ihn zukommt. Und da habe ich ihm direkt gesagt, hey, du kannst das jetzt noch machen, weil nichts niedergeschrieben ist, aber du solltest wissen, es ist gedeckelt, ne? Also du kannst im ersten Jahr nur 1.000, dann den ersten beiden, genau. Und jetzt wartet der tatsächlich noch 4 Jahre, weil es jetzt auch nicht akut ist, aber muss man einfach wissen. Nicht, dass man da dann eine Riesenbehandlung macht und dann zahlt die Versicherung nur 1.000 € anstatt irgendwie dann die 6.000 €. Genau. Und hier nochmal ganz wichtig, bevor ich es nachher irgendwie vergesse, wenn man die Zahnzusatzversicherung wechselt, was ja eigentlich kein Problem ist, dann muss man unbedingt bei dem neuen Versicherer schauen, übernimmt der diese Wartezeiten oder fangen diese Staffelung wieder von neu an? Und das ist nämlich die Krux bei der Sache. Denn die meisten Versicherer rechnen diese Jahre nicht an. Das heißt, es kann sein, dass du jetzt schon 5 Jahre bei der anderen Versicherung warst, jetzt die komplette Obergrenze frei hast, es ist nicht mehr gedeckelt, du kannst Rechnungen in vollster Höhe einreichen und die werden auch übernommen. Und dann wechselst du die Versicherung für vielleicht 5 € im Monat weniger. Und dann fängt das schon wieder an. In den ersten Jahren nur 1000, in den ersten beiden Jahren nur 2500 und so weiter. Das wäre ja mega ärgerlich, weil du ja schon diese ganze Zeit abgewartet hast, um vollen Versicherungsschutz zu bekommen. Und genau da muss man nochmal drauf achten, dass man da auf jeden Fall einen Versicherer findet, der dann sagt, nee, komm, du hast diese Wartezeiten jetzt schon gehabt bei einer Versicherung und deswegen starten wir jetzt direkt ab dem 5. Jahr quasi und du kannst auch schon alle Rechnungen einreichen in voller Höhe. Genau. Dann kam jetzt auch in letzter Zeit noch mal öfter das Thema auf, dass die Zahnzusatzversicherungen gestiegen sind. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn bei den normalen Zahnzusatzversicherungen gibt es Beitragsstaffeln. Das heißt, es ist direkt von Anfang an vertraglich geregelt, bis 31 Jahren zahlst du Beitrag XY, ab dem 41. Lebensjahr zahlst du den Beitrag, dann erhöht er sich nochmal mit 51, mit 61 und mit 71 und dann bleibt der Beitrag stabil. Und das sollte man wissen. Na, jetzt kostet die unter 31 15 €, dann 20, das ist mal in 5 oder 10 € Schritten, je nachdem. Und dann kann es natürlich sein, dass du mit 60 oder 70 da schon ja, so 50, 60 € im Monat zahlst, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit, je älter du wirst, desto teurer werden auch die Maßnahmen. Und da sichert sich die Versicherung natürlich wieder ebenfalls ab. Und wenn die sich dann so erhöhen, so schlagartig, hast du kein Sonderkündigungsrecht, weil es ja vertraglich geregelt ist. Weil es schon ganz genau klar war bei Abschluss, es gibt diese Beitragsstaffel und erhöht sich der Beitrag. So, jetzt kommt das Gemeine. Es kann aber trotzdem sein, dass der Versicherer zusätzlich eine außerordentliche Beitragsanpassung nochmal zusätzlich macht. Das heißt, die Beiträge können auch zwischen diesen Beitragsstaffeljahren steigen und auch nochmal zusätzlich zu der Beitragsstaffel. Ne? Das heißt, der Beitrag erhöht sich, weil du 31 wirst und in dem Jahr sagt die Versicherung so, die Kosten sind gestiegen, wir müssen eine außerordentliche Beitragsanpassung machen und dann kommt dann nochmal, keine Ahnung, 5 € dazu. Und wenn das der Fall ist, dann hat man ein Sonderkündigungsrecht. Dann kann man sagen, okay, diese außerplanmäßige Beitragsanpassung, da hat man auch ein außerordentliches Kündigungsrecht. Da muss man 4 Wochen nach Erhalt dieser Mitteilung in Schriftform kündigen. Und dann kann man sich eine neue Versicherung suchen. Aber hier auch aufgepasst, wie ich eben schon gesagt habe, darauf achten, wenn man die wechselt. Da hat man trotzdem das Risiko, na, dass man dann wieder bei dieser Leistungsstaffel neu anfängt, wieder diese Begrenzungen hat. Und es kann halt sein, dass der Versicherer dann auch dort auch irgendwann wieder eine Beitragsanpassung macht. Also die wechseln sich alle Jahre mal ab, weißt du, dann macht das in dem einen Jahr diese außerordentliche Anpassung die Allianz, danach kommt die Signal Iduna und dann kommt irgendwie noch eine andere Versicherung, weißt du? Also jeder ist eigentlich gezwungen, nach und nach eine Beitragsanpassung zu machen, weil alle mit diesen Kosten nicht klarkommen. Ja, deswegen kommt immer darauf an, um wie viel Geld wir hier sprechen, wie hoch du die Ersparnis hast. Für 5 € Ersparnis im Monat würde ich da nicht wechseln, weil dann bist du da 1, 2 Jahre, dann kommt eine Beitragsanpassung und dann zahlst du auch gleich oder vielleicht sogar mehr. Ja. Wenn es schon mehr als 5 € im Monat ist, dann kann man darüber halt eben auch nachdenken. Ja, das kam jetzt bei manchen meiner Kunden nämlich zur Sprache, dass da halt eben die Beiträge angepasst worden sind. Und ja, das ist einmal wegen dem Alter, aber auch manchmal wegen der Anpassung. Aber da muss man halt immer gucken, weil wie gesagt, andere Tarife passen sich auch an. Heißt das jetzt wirklich automatisch, dass es irgendwo was Günstigeres gibt? Dann kam auch ganz oft die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, um eine Zahnversicherung zu machen? Und da kann ich natürlich nur sagen, bevor irgendwas in den Akten steht. Das ist eigentlich das Wichtigste. Wie gesagt, es ist nicht mehr möglich, sobald irgendetwas angeraten ist. Also wenn du schon das Gefühl hast, dann auf jeden Fall vor der Vorsorgeuntersuchung, weil meistens kommt bei der Vorsorgeuntersuchung ja genau das raus. Und dann besteht einfach das Risiko, dass die Zahnärzte das natürlich auch in die Akten schreiben. Weil sonst kriegen die auch weniger Geld, ne? Also die müssen ja auch irgendwas abrechnen. Ja, und dann wäre es halt eben schon zu spät, ne? Also auf jeden Fall macht es so früh wie möglich Sinn. Und es gibt aber in der Hinsicht jetzt, sage ich mal, wegen dieser Beitragsstaffel keinen richtigen Zeitpunkt, weil du ja eh automatisch dann auch steigst. Weißt du, ob du jetzt zum Beispiel mit 27 eine machst und dann steigt der Beitrag genauso, wenn du 31 bist, als wenn du die erst mit 31 machst. Weißt du, also das ist dann der gleiche Beitrag mit 31. Du hast dann keinen Vorteil, weil du schon mit 27 diesen Vertrag abgeschlossen hast. Ne? Es kann halt nur sein, dass der Versicherer neue Tarife teurer macht und bestehende Verträge vielleicht nochmal günstiger sind, als wenn man dann eine neue Versicherung abschließt. Das kann sein, dass du da aufgrund dessen vielleicht eine Beitragsersparnis hast. Aber wie gesagt, es kann da trotzdem sein, dass der Versicherer auch bei bestehenden Verträgen sagt, so jetzt passen wir den Beitrag an. Also das ist so keine Garantie. Es steht und fällt alles mit halt eben deinem Gesundheitszustand beziehungsweise deinen Zahnproblemen. Ne? Und wenn du gerade auch weißt, okay, ich habe da Probleme in der Familie, meine Familie hat da jetzt auch schon mit so und so vielen Jahren Löcher oder einen kompletten Zahnersatz neu, dann ist das ja oft so, dass das weitergetragen wird und es oft halt erblich bedingt ist. Und wenn deine Eltern schon Probleme haben, würde ich mir auf jeden Fall eine Zahnzusatzversicherung machen. Na, und wenn man jetzt zum Beispiel da auch total hinterher ist, dann lohnt sich und zahlt sich die Zahnzusatzversicherung schon total aus, weil wir, sagen wir jetzt mal, für Leute unter 35 kostet die zum Beispiel 15 Euro im Monat. So. Und dann macht man zweimal die Zahnreinigung, wenn man einen Tarif hat, der unbegrenzt Zahnreinigungen mit einschließt, hat man das Geld ja schon mehr oder weniger raus. Dann macht man vielleicht noch ein Bleaching oder irgendwas anderes an prophylaktischen Maßnahmen, was ja dann versichert ist, dann hast du ja quasi nur durch solche Vorsorgemaßnahmen das Geld schon raus. Und wenn du dann irgendwas hast, ein Loch muss gefüllt werden oder irgendwas, dann bist du ja schon im Plus. Diese Versicherung kann sich sehr, sehr, sehr lohnen, wenn man da wirklich hinterher bleibt und ein bis zweimal im Jahr dann auch die professionelle Zahnreinigung macht. Und ja, vielleicht noch andere Leistungen in Anspruch nimmt. Und sind wir mal ehrlich, die gesetzliche Krankenversicherung, wenn man die ganzen Schlagzeilen so anhört, wo die wirklich nur kürzen, wo es geht, ist die Perspektive natürlich eher so, dass die mehr Leistungen kürzen in Zukunft, als dass Leistungen dazukommen. Und wenn man dann privat abgesichert ist, hilft es letztendlich eigentlich nur, ja, weil die gesetzlichen Krankenversicherer immer sagen können, okay, wir leisten immer weniger, wir zahlen immer weniger dazu und durch die private Zusatzversicherung bleibst du auf weniger Kosten übrig und es werden auch mehr Leistungen übernommen, sodass du dann auch nicht an falscher Stelle sparen musst. Ja. Dann ist natürlich auch noch sehr oft die Frage, macht es Sinn natürlich für meine Kinder? Ja, und wann macht man das am besten für die Kinder? Auch da gilt, bevor irgendein Zahnarzt irgendwas diagnostizieren kann. Also gerade Kieferorthopädie bei Kindern ist ja wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Und da hängt ja wirklich ganz viel Geld dran. Und auch wenn da schon eine Tendenz besteht und es steht irgendwo in der Krankenakten, ist keine Versicherung mehr für die Kinder möglich für die Kieferorthopädie. Also auch da so früh wie möglich. Natürlich muss man das jetzt nicht mit 3 Jahren machen, wo die Zähne gerade erst alle da sind, wo natürlich auch noch die Zahnversicherung sehr günstig ist, ne? Aber trotzdem, so früh würde ich jetzt auch keine machen, aber auch nicht allzu lange warten. Und es drauf ankommen lassen. Also wenn man schon weiß, ich hatte selber eine Spange, mein Kind braucht wahrscheinlich auch eine Spange, dann würde ich das so machen, einfach rechtzeitig, bevor man weiß, okay, jetzt muss hier was gemacht werden. Alle bleibenden Zähne sind da, ich merke, die sind ein bisschen schief, mache ich mal eine Zahnversicherung, bevor mir das ein Arzt sagt. Ja, weil man hat ja da selber so ein bisschen das Gefühl für, ob da was gemacht werden muss oder nicht. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wann Kinder wann die bleibenden Zähne da sind. Da habe ich irgendwie noch gar kein Gefühl für, wann verliert man die Zähne komplett und wann kommen die bleibenden Zähne. Aber zu dem Zeitpunkt dann halt, ne, wo man schon ein bisschen was abschätzen kann. Und vor einer Vorsorgeuntersuchung. Weil da wird, passiert ja dann meistens sehr viel. Genau. Ja. Wie ihr dann schon wieder merkt, ne, eigentlich ganz einfach. Es gibt eine Versicherung für den Zahnersatz, aber eine Leistungsstaffel, aber eine Beitragsstaffel und. Ne, Versicherungen sind Versicherungen und deswegen ist das Thema auch so unbeliebt, weil es hat immer Sternchen, Sternchen, Bedingungen oder was auch immer sind. Aber so ist es eben und deswegen folgt ihr ja auch meinem Podcast, weil ich genau auf sowas auch aufmerksam mache. Und wenn ihr irgendwie, ja, jemanden kennt, der oder die diesen Podcast auch gefallen könnte und auf sowas aufmerksam gemacht werden möchte, dann empfiehlt meinen Podcast gerne weiter und gibt ihm gerne eine Bewertung hier auf Spotify oder auf den Podcast-Plattformen, wo ihr gerade zuhört. Da würde ich mich total darüber freuen. Dann können auch immer mehr auch von diesem Wissen profitieren. Und genau, ich kann euch gerne auch mal einen Rechner hier verlinken, weil ich habe eigene Rechner auf meiner Webseite, wo man selber auch ein paar Versicherungen vergleichen kann. Die sind jetzt nicht öffentlich zugänglich, aber über den Link in den Shownotes könnt ihr schon mal schauen, was eine Zahnzusatzversicherung für euch kosten würde. Wie gesagt, da gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ohne eine Beratung ist es da auch schwierig durchzublicken, aber ihr könnt ja trotzdem schon mal so ein bisschen gucken. Und ich verlinke euch auch mal noch den Link zu meinem Versicherungsquiz. Ich habe jetzt selber gemerkt, dass der Name ein bisschen irreführend ist, aber letztendlich beantwortet man Fragen zur persönlichen Situation und hinten kriegt ihr dann das Ergebnis, welche Must-Have-Versicherungen für euch wichtig sind und notwendig sind und welche Versicherungen eher nice to have sind. Genau, also es ist jetzt kein Versicherungsquiz in dem Sinne, dass ihr irgendwelche Fragen zu Versicherungen beantworten müsst, sondern eher, dass ihr ein Ergebnis für eure Situation habt. Okay, die Versicherung brauche ich unbedingt, die sind wirklich sinnvoll und notwendig und die Versicherung, die kann ich nochmal hinterfragen, brauche ich die wirklich und ja, die sind eher nice to have. Genau. Also freue ich mich, wenn ihr mal vorbeischaut und ja, wenn ihr Fragen habt, meldet euch sehr, sehr gerne, schreibt mir eine Nachricht bei WhatsApp, über Instagram, per Mail, wie auch immer. Und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.